Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Und ich kann gleich mal vorwarnen, hier ist noch jemand im Raum, und zwar eine Fliege. Die könnte uns hin und wieder mal in die Quere kommen. Aber ich freue mich auch wahnsinnig, dass mein Plus 1 zumindest in der Leitung ist. Gianni Jovanovic, sehr schön, dass du bei uns bist. Hallo.
Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Wir kennen uns nicht so wirklich, sage ich mal ganz ehrlich, auch wenn wir ein paar gemeinsame Bekannte haben. Aber zwei Dinge sind mir bei dir, als wir uns mal über den Weg gelaufen sind, sofort aufgefallen. Das eine ist deine wirklich sehr außergewöhnliche Biografie, dein Lebensweg, da kommen wir später vielleicht noch zu. Das andere ist deine Ausstrahlung. Du bist so ein Mensch, der sehr intensiv Stimmung nach außen transportiert. Würdest du das auch sagen oder hältst du dich persönlich für so eine Art Pokerface?
Nö, Pokerface bin ich jetzt nicht. Ich bin schon so, wie man mich, glaube ich, wahrnimmt. Also so kriege ich das auch wiedergespiegelt von meinem Partner, von meinen Kindern, von Freunden, dass man, wenn man mich als, ja, charming, strahlend Typen irgendwie sieht, dass das auch tatsächlich so ist. Ich bin so, ich bin kein negativ gestimmter Mensch, und aufgesetzt zu sein zum Beispiel, gibt ja viele Menschen, die das ja auch als so einen Schutzreflex nutzen. Das habe ich früher tatsächlich viel machen müssen, als ich jung war. Heute brauche ich es nicht mehr. Heute bin ich 43, heute weiß ich, wer ich bin und wo ich stehe, und deshalb kann ich meinen Charme und die Lebensfreude, die ich tatsächlich auch lebe, dann auch zeigen, und darüber bin ich sehr glücklich.
Das ist schön, ja. Du machst das viel über die Augen, aber wenn wir hier gleich am Anfang über Ausstrahlung sprechen, man kann dich ja nicht sehen, muss ich das vielleicht für die Zuhörenden noch mitliefern. Da passiert auch viel über die Zähne bei dir, weil du bist jemand, dem ist ein strahlendes Lächeln besonders wichtig. Du bist tatsächlich auch Dentalhygieniker. Also du hast eine eigene Praxis in Köln, da geht es um Dentalhygiene und Präventionsmanagement. Und ich habe heute ganz, ganz viele Fragen an dich, Gianni. Eine Frage aber vorab. Hat meine Tochter recht, wenn sie sich jeden Abend mit so einer U-förmigen Bürste ganz kompliziert die Zunge schrubbt?
Ja, auf jeden Fall. Sie hat komplett recht, weil nun mal die Zunge, ich sage jetzt mal 70-80%, wenn nicht sogar mehr, der Bakterien und der Belege aufsaugt wie ein Schwamm. Und deshalb ist es wichtig, dass man tatsächlich die Zunge morgens und abends abschrubbt. Das ist total wichtig, weil dadurch verringert man halt einfach ganz viele parodontale Erkrankungen, aber auch andere interdisziplinäre Erkrankungen.
Ich bin da, glaube ich, einfach eine andere Generation. Dafür habe ich mal gehört, man kann kräftig in Zitronen beißen und sich dann in die Sonne legen, und das ist wie so eine Art natürliches Bleaching. Wobei ich mir die Frage stelle, ob ich beim nächsten Schluck Wasser mit den Zahnschmelz dann auch gleich mit runterspüle. Was ist deine Einschätzung?
Ja, das sollte man wirklich schleunigst vermeiden, denn Zitrone ist ja, da ist ja auch Säure drin, und das gibt dann sogenannte Erosionen. Das heißt also, das ist so ein chemischer Abrieb, sage ich jetzt mal, der da stattfindet im Mund. Und gerade wenn man beispielsweise jetzt fruchtsäurehaltige Getränke oder Lebensmittel zu sich genommen hatte, sollte man mindestens 1-2 Stunden warten, wenn man sich überhaupt die Zähne putzen sollte.
Okay, alles klar.
Da muss man aufpassen.
Dann lasse ich das mal lieber. Wir wollen heute sprechen über dein Lächeln, über deine Lebensenergie, Lebenslust und wie du dir das alles bewahrt hast, weil das ist ja wirklich bemerkenswert. Du hast in deiner Biografie wirklich enormen Herausforderungen gegenübergestanden. Herausforderungen, die vielleicht manch anderer so nicht so gemeistert hätte. Heute bist du Unternehmer, Comedian, Performer, Autor und Aktivist, und wie das alles zusammengehört, das klären wir noch. Sehr schön, dass du bei uns bist. Gianni Jovanovic. Gianni, ich habe gerade erwähnt, dass du auch Aktivist bist, und du hast mal gesagt, ich bin nicht irgendwann morgens mal aufgestanden und habe gesagt, geil, jetzt bin ich Aktivist, sondern das Leben hat dich ein bisschen zu einem gemacht. Gucken wir mal zurück. Deine Eltern sind in den 70er Jahren aus Serbien nach Deutschland gekommen, und bei ihrer Ankunft wurden sie zunächst offiziell willkommen geheißen, also richtig offiziell. Sie waren nämlich die ersten Angehörigen der Sinti und Roma aus der Balkanregion, die sich damals in Darmstadt nach dem Zweiten Weltkrieg niederlassen wollten. Aber es gab auch dann relativ schnell viele Erfahrungen mit Ressentiments und Hass, und von denen hast du einige Narben weggetragen. Eine davon hast du tatsächlich auch am Kopf. Da bist du als Vierjähriger von einem Stein getroffen worden, von einem Mob. Das muss man sich mal vorstellen. Als Vierjähriger. Kannst du erzählen, was da passiert ist?
Ja, das war irgendwann mal Anfang der 80er in Darmstadt. Hatten wir damals eine Immobilie von der Stadt Darmstadt zur Verfügung gestellt bekommen, sprich meine Familie. Wir waren eine Gruppe von ca. 50 Menschen, die dann aufgeteilt worden sind auf zwei Adressen. Und in der Gräfenhäuser Straße ist dann der rechtsradikale neofaschistische Anschlag verübt worden auf unsere Familie. Das heißt, man hat uns Molotow-Cocktails ins Haus geworfen und ja, wollte quasi unser Haus abbrennen, wollte uns abbrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Ein regelrechtes Pogrom, der erste anti-ziganistische Anschlag nach Holocaust in Deutschland gegenüber der Minderheit der Sinti und Roma. Das hatte für ein Riesenpolitikum damals gesorgt, insbesondere Romani Rose, der ehrenwerte Vorsitzende des Zentralrats der deutschen Sinti und Roma, der heute immer noch aktuell diese Position besetzt, der damals ein junger Mann war, hat sich für diesen Skandal sehr eingesetzt, dass das publiziert und in der Öffentlichkeit gelangt, was dann auch gelangt ist. Das heißt, viele Menschen auch aus der Kunst, Kultur, aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft haben sich darüber empört, was da eigentlich passiert ist. Es ging so weit, dass sogar der Spiegel darüber berichtet hat. Und deshalb war das ein einschneidendes Erlebnis für meine gesamte Familie, insbesondere für mich, weil ich dabei verletzt worden bin.
Also du hast diesen Stein da an den Kopf bekommen. Das sind Erinnerungen, die dich heute noch begleiten. Und das ist auch nicht die einzige Form von Gewalt, die dir angetan wurde. Was dir in der Schule passiert ist mit Zigaretten auf der Haut ausdrücken. Also wirklich sehr, wirklich grauenvolle Sachen. Und das ist jetzt sozusagen noch die physische Gewalt. Von der anderen sprechen wir noch gar nicht. Gleichzeitig habt ihr innerhalb der Familie euch sehr eng zusammengetan und wenn wir jetzt auf deinen Lebensweg gucken, muss man sagen, innerhalb der Familie warst du in den ersten Jahren auf jeden Fall ein sehr glückliches Kind, ein ausgesprochener VIP als Erstgeborener und Einzelkind, oder?
Ja, du musst dir vorstellen, mein Vater ist der älteste von 8 Kindern und ich bin das erste geborene Enkelkind sozusagen. Das heißt, ich wurde mit sehr viel Vorfreude und mit sehr viel Hoffnung auch erwartet. Und als ich dann kam und geboren worden bin, war es wirklich so, dass meine gesamte Familie, insbesondere meine Großeltern, die haben mich regelrecht auf ein Silbertablett mit einem Salatblatt im Mund durch die ganze Gegend transportiert und haben mich präsentiert und waren einfach mega stolz. Und das war, glaube ich, ja, ich würde mal sagen, diese Liebe und dieses Urvertrauen meiner Familie, diesen Schutzraum, den meine Familie mir geboten hat, dieses Empowerment, heute spricht man davon, damals hatten wir überhaupt keine Wörter für dieses Phänomen Empowerment, das habe ich tatsächlich von meiner Familie, ich würde mal behaupten, von meinem ersten Atemzug bis zu meinem 6., 7. Lebensjahr bekommen. Und ich glaube, dass das mit unter einer dieser starken Aspekte ist, die mich heute einfach immer noch im Unterbewusstsein nähern und ich davon immer noch positiv zehren kann, wenn es mir schlecht geht.
Deine Familie hatte Pläne mit dir. Als du 14 warst, hast du erfahren, dass du heiraten würdest. Das ist in deiner Familie nicht so Außergewöhnliches gewesen. Trotzdem ist das vielleicht als junger Mann ein ganz intensiver Moment. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen? Wie hast du das erfahren? Was hat das mit dir gemacht in dem Moment?
Naja, es ist halt familienbedingt. Es ist nicht Roma-typisch oder Sinti-typisch, dass wir so früh heiraten. Das ist sehr verschieden in den Gruppen. Die Gruppen sind alle sehr, sehr heterogen, das muss man dazu sagen. Das spielt auch nochmal ganz viele andere Faktoren eine Rolle, insbesondere Grundexistenzbedürfnisse, warum man so etwas tut und inwieweit man auch tatsächlich an den Ressourcen einer Gemeinschaft angegliedert ist. Und in meinem Umfeld war es tatsächlich so, dass alle mehr oder weniger in meinem Umfeld, Cousins, Tanten und so weiter, in diesen Schritt gegangen sind sehr früh. Und es war für mich eine relativ greifbare Realität, mit der ich eigentlich auch jeden Tag was anfangen konnte. Es war relativ in Anführungszeichen normal für mich.
Aber du und deine Frau, die auch sehr jung war, ne, habt ihr dann probiert, aus dieser arrangierten Ehe Leidenschaft zu machen? Habt ihr versucht, euch zu verlieben? Also mit welchem Anliegen bist du in diese Beziehung gegangen?
Naja, erstmal war das Anliegen, meine Eltern stolz zu machen und meine gesamte Familie in die nächste Generation zu führen. Man muss dazu sagen, ich bin ein Einzelkind, das kommt nochmal erschwert dazu, das ist sehr, sehr selten. Meine Mutter konnte nach mir keine Kinder mehr bekommen. Ich war das einzige Kind und die Familie, Vater, Mutter und ich waren darauf bedacht, dass die Familie größer wird, dass ich also quasi viele Kinder mit meiner Frau mache, um im Endeffekt die Familie abzusichern in die nächste Generation. Verliebt sein, naja, wie soll man das sagen? Wir waren sehr jung, wir waren 14 Jahre alt, also verliebt sein kann man nicht sagen, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass wir uns phasenweise doch schon sehr verliebt gefühlt haben, insbesondere als wir erfahren haben, dass wir mit 16 und 15 Eltern werden, da wurde dann dieses Gefühl der Verliebtheit und der Liebe und der Zusammengehörigkeit, insbesondere bei meiner Frau und mir, schon sehr stark.
Auch wahrscheinlich großer Stolz einfach.
Ja, natürlich, ja, für beide, weil es ja auch so ein bisschen auch von uns erwartet worden ist. Also wenn man mit 14 heiratet, dann ist es auch relativ normal, in Anführungszeichen, oder relativ logisch, sage ich mal so, dass man auch relativ früh auch Vater oder Mutter wird. Und das war halt in unserem Fall so. Das heißt, dieser Erwartungsdruck wurde erfüllt, die Generation wurde abgesichert und man hat sich natürlich in seiner Virilität, insbesondere ich in meiner Männlichkeit, auch bestätigt gefühlt. Und das spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle in meiner Familie. Wie männlich und du bist, daran wirst du auch gemessen, wie viele Kinder du auch quasi gezeugt hast. Das ist ein bisschen krank, finde ich, heute im Nachhinein. Aber zu der damaligen Zeit war das tatsächlich so. Und deshalb ist mir eine sehr, sehr große Last von den Schultern gefallen, als ich erfahren habe, dass meine Frau schwanger ist.
Mit 16 hast du deinen Sohn bekommen, mit 17 deine Tochter. Mit 18 hast du aber dann eine ganz andere Entdeckung gemacht, nämlich, dass du dich zu Männern hingezogen fühlst. Ich habe ein paar Dinge von dir gelesen und da geht es, glaube ich, immer wieder um einen Kuss. War ein Kuss tatsächlich der Auslöser?
Ja, klar, das war das Gefühl, dass ich zu Hause bin, das war das Gefühl, dass ich richtig bin, das war das Gefühl, mein ganzer Körper hat gebebt und ist fast explodiert vor Aufregung. Und der erste Kuss mit diesem Mann war im Endeffekt das Gefühl und die Bestätigung, ja, Gianni, du bist richtig. Und die Frage war dann für mich zu klären, was machst du damit, mit dieser Erkenntnis?
Gianni Jovanovic ist heute bei mir bei Plus Eins. Gianni, gerade ging es hier um eigentlich einfach was Wunderschönes und du hast es auch wunderschön geschildert. Ein Kuss, bei dem man das Gefühl hat, man liegt total richtig. Aber dieser Kuss mit einem Mann, der war sicherlich dann mindestens im Nachgang ein bisschen schwierig zu nehmen, denn er hat dir gezeigt wahrscheinlich, dass du dein bisheriges Leben nicht so ohne weiteres aufrechterhalten kannst. Verheiratet mit deiner Frau, zwei Kinder. Hat es eine Weile gedauert, bis du ihr das alles erzählen konntest? Und wie hat sie dann reagiert?
Ja, das hat schon lange gedauert. Also ich würde mal sagen, ich hatte ja auch mehr oder weniger drei Outings. Das erste Mal, als ich ihr das erzählt habe, war ich 21. Sprich, das hat 3-4 Jahre gedauert, bis ich quasi auch selbst für mich auch akzeptiert habe, dass es so ist. Also diese Erkenntnis, dass man schwul ist, das bedarf einer Selbstakzeptanz. Das kennen sehr, sehr viele andere queere Menschen, dass man erstmal quasi dieses Outing für sich selbst klar definieren muss, bevor man dann irgendwie nach außen geht kann. Nicht jeder muss sich outen, bin ich der Meinung, wenn die Lebenssituation es immer noch schwierig macht, muss man halt eben abwägen, ob man es in dem Moment kann. Bin aber schon dafür, dass Menschen offen und frei ihre sexuelle Identität leben sollen und sich dann am Ende auch für ihre sexuelle Identität bekennen sollen. Nur sowas muss geplant werden. Da müssen ganz viele andere Dinge safe sein, damit man im Endeffekt nicht in so ein Loch fällt danach. Und für mich war halt einfach wichtig, einen imaginären Plan aufzubauen und zu sagen, alles klar, ich bin jetzt 18, da war mir bewusst, dass ich auch auf der kognitiven Ebene schwul bin. Meine Kinder waren damals schon 2 und 3 Jahre alt. Und da war für mich klar, Gianni, du outest dich erst, wenn deine Kinder 18 und 19 Jahre alt sind. Solange musst du Einfluss auf die Erziehung haben, musst du für deine Verantwortung stehen. Und das war der Plan. Der Plan war dann eigentlich erst, dass ich mich oute, wenn ich Mitte 30 bin. Und dann kam Paul. Und Paul hat dann im Endeffekt meine ganzen Pläne, Gott sei Dank, heute im Nachhinein sage ich Gott sei Dank, umgeschmissen. Und hat mich dann in dieses Abenteuer Beziehung mit meinem Mann eingelassen, inklusive Outing. Und das war natürlich eine sehr schwierige Phase für alle Beteiligten. Also an dieser Zeit bin ich fast zerbrochen. Aber wie gesagt, dadurch, dass Paul da war und viele andere Freunde, die mich auffangen konnte, habe ich eine Base gehabt.
Ja, Paul ist der Mann, mit dem du jetzt fast 20 Jahre zusammen bist, ne?
Ja, das ist mein großartiger Ehemann, den ich über alles liebe.
Aber wie hat deine Frau diese Nachricht aufgenommen? Wie haben deine Eltern diese Nachricht aufgenommen?
Total schockiert, so wie man sich das im Worst-Case-Fall vorstellt. Mit ganz viel Tränen, mit ganz viel Drama, ganz viel Theatralik, ganz viel Schuldzuweisung, viel Tränen. Heute im Nachhinein lache ich drüber, aber meine Mutter hatte dann so ein. Die ist dann irgendwie so künstlich irgendwie umgefallen und Ohnmachtsanfälle. Heute so im Nachhinein lache ich drüber, weil es lustig war. Es war irgendwie Comedy so im Nachhinein. Aber in dem Moment war das für alle Beteiligten eine furchtbare Situation. Ich habe geheult, meine Frau hat geheult, meine Eltern haben geheult, alle haben geheult. Und das war auch gut, weil es auch befreiend war in dem Moment, weil man einfach seine Verzweiflung und seine Angst, dieser ganze Haufen voller Angst, der insbesondere bei meiner Familie, aber auch bei mir aufgeploppt ist, den musste man ja erstmal irgendwie emotional verdauen, weil es gibt keine Bridge zu Homosexuellen bzw. zur queeren Community, deshalb waren meine Familie und auch ich zum Teil auch sehr stark von den stereotypisierten Bildern von schwulen Männern auch geprägt und das war halt einfach etwas, was wie so ein, wie so ein Nirvana auf uns zugekommen ist, was wir erstmal sortieren mussten. Deshalb, es war schon ein sehr schmerzhafter Prozess, dieses Outing, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn es so schwer gewesen ist und so hart und dramatisch gewesen ist, bin ich auf jeden Fall, nicht nur ich, auch meine Familie heute, auch im Nachhinein, wenn wir darüber sprechen, stärker denn je da rausgekommen.
Deine Eltern haben dich aber tatsächlich auch zu einem Arzt geschleppt und gesagt, so machen Sie den jungen Mann wieder gesund.
Und das ist wirklich lustig. Ich wünsche mir sehr, dass alle Männer oder alle Frauen, die heute uns zuhören, und Gott bewahre, irgendwann mal in so einer Situation kommen. Wenn die Eltern das in diesem Moment brauchen, um irgendwie euch in Ruhe zu lassen, geht da wirklich abgeklärt hin und macht den Quatsch mit. Redet mit dem Arzt alleine und sagt ihm, hören Sie mal, ich habe eigentlich kein Problem. Meine Eltern haben das Problem. Das war nämlich de facto Ote und das, was ich mit dem Psychotherapeuten oder mit dem Psychiater dann auch besprochen hatte, der Gott sei Dank selber schwul war, das habe ich dann im Nachhinein verstanden, der dann wiederum meinem Vater bzw. mir Placebo-Medikamente verschrieben hat, damit ich quasi geheilt werde. Er fragte mich dann im einzelnen Gespräch, Herr Jovanovic, Sie wissen doch genau, dass wir keine Medikamente brauchen, aber was machen wir jetzt in der Situation? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, verschreiben Sie mir irgendetwas, was nicht wirkt, damit mein Vater einfach jetzt mal auf gut Deutsch die Fresse hält. Das hat er dann auch gemacht und am Ende hat mein Vater die Pillen gefressen und nicht ich. Und das hat, ganz ehrlich, am Ende ist es tatsächlich Comedy, aber es ist natürlich in diesem Moment, wenn du da sitzt vor diesem auch sehr attraktiven Psychiater, der selber schwul ist und dein Vater sitzt daneben und in gebrochenem Deutsch heult und erzählt, wie schlimm es ist, dass das einzige Kind schwul ist, dann ist das natürlich eine völlig dramatische Situation für alle Beteiligten in diesem Raum. Mhm. Dennoch kann ich sagen, dass ich das mit einer Gewieftheit auch so ein bisschen ausgehebelt habe, sodass ich heute wirklich sagen kann, das hat mich nicht so stark traumatisiert wie die anderen Aktionen meines Vaters.
Wie haben sich denn die Wogen wieder geglättet? Du erzählst ja quasi von maximaler Eskalation. Also die Leute drehen durch bis ins Comedy-Hafte, so wie du es schilderst. Aber wie haben sich da und wo zuerst die Wogen wieder geglättet?
Es hat lange gedauert. Es gab eine sehr, sehr große Zeit, wo es eine krasse Auseinandersetzung gab, insbesondere mit meinem Vater. Also mein Vater selber ist auch nur 16 Jahre älter als ich. Das heißt, da war auch nochmal eine andere Kommunikationsebene da, als jetzt zum Beispiel, wenn der Vater 30, 35 Jahre älter ist. Da spielt wahrscheinlich Adultismus nochmal eine ganz entscheidende Rolle, also der Respekt vor dem Älteren. Hier war es ein bisschen anders. Ich habe meinem Vater dann schon ganz klar gemacht, wo er definitiv versagt hat und wo er Fehler gemacht hat und wo er mich bzw. meine gesamte Familie in dem Fall auch fremdbestimmt hat, weil nun mal seine Existenz Ängste ihn dazu gebracht haben, diesen wahnsinnigen Schritt zu unternehmen. Das habe ich meinem Vater schon bis heute auch vorgeworfen und in aller jeglicher Form, ob es verbal war, ob es laut war, ob ich geschrien habe, ob ich mich auch mit ihm gestritten habe. Ich habe mich richtig mit ihm in die Konfrontation gesetzt und habe gesagt, das, was du da getan hast, war einfach eine Katastrophe und dich müsste man eigentlich dafür kastrieren. Was auch heute quasi imaginär passiert ist, denn mein Vater ist derjenige, der in der Familie heute nicht mehr das Sagen hat, sondern es ist im Endeffekt die heute da sind, die heute erwachsen sind, sind diejenigen, die die Familie managen. Das ist meine Tochter, meine großartige Tochter, die 25 Jahre alt ist, mein großartiger Sohn, der fast 27 Jahre alt ist und ich und und die Mutter meiner Kinder. Das sind also quasi die, sage ich jetzt mal, die Hauptpersonen, die diese Familie in die nächste Generation bringen und diese Struktur auch als Zäsur quasi auch genutzt haben. Also wir haben wirklich einen Riss durch diese Tradition gemacht in unserer Familie, dass das einfach nicht mehr stattfindet. Weil aber auch unsere Grundexistenzbedürfnisse auch gesichert sind. Das kommt nochmal mit dazu. Hm.
Daraus entnehme ich, dass du zu der Frau, die die Mutter deiner Kinder ist, immer noch ein sehr gutes Verhältnis hast.
Wieder ein gutes Verhältnis. Ich hatte kein gutes Verhältnis zu ihr über sehr viele Jahre. Das war auch wichtig für sie, für ihren eigenen Prozess, damit sie mit ihrem Schmerz und ihrem Trauma einfach auch lernt, umzugehen und den zu verarbeiten. Man muss dazu sagen, mir geht es so, aber wie ist es einer Frau gegangen in dieser Situation? Diese Lebensrealität ist ja auch nochmal etwas, was wir in diesem ganzen Kontext berücksichtigen müssen, weil meine damalige Frau ebenfalls genauso viel gelitten hat und vielleicht sogar noch mehr Ängste hatte, aus dem Grund heraus, weil sie eine Frau ist und nochmal Rollenbilder in einer Minderheit nochmal anders verteilt sind und vor allem Machtstruktur und Patriarch nochmal eine ganz entscheidende Rolle spielt, was Privileges betrifft und Selbstbestimmung betrifft. Das heißt, sie war meiner Meinung nach, das kann ich heute sagen, noch mehr in schwierigeren Situationen als ich.
Weil sie dich als Mann und dieses Paket, ich bin die Frau mit einem Mann zusammen, eine Familie und damit was wert, verloren hat.
Genau, das ist ja quasi so auch so, das ist ja auch so das, was sie gelernt hat, dass sie durch diese Form von Familie und von Frau sein, Kinder sein, Haus haben, Hund haben und so weiter auch ihre eigene Position als Frau bestärkt und dadurch einfach auch Respekt und Anerkennung in der Familie bekommt. Und wenn dann es dann heißt, dein Mann ist schwul und hat dich verlassen wegen einem anderen Mann, dann ist das für sie eine Scham, dann ist das für sie einfach ein Trauma, was auch ihre Vorstellung von ihrem eigenen Leben einfach auch in dem Moment zerstört hat. Und das ist ein absolut traumatisch schmerzhafter Prozess für sie gewesen, der einfach eine gewisse Zeit gebraucht hat. Heute aber ist es so, dass wir am Tisch zusammensitzen, lachen, weinen und uns überlegen, wie wir unsere Kinder und Kindeskinder in die nächste Generation stärken. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Generation, die kleine Generation, also die Enkelkinder, frei und selbstbestimmt entscheiden können am Ende, wen sie lieben und wann sie vor allen Dingen jemanden heiraten wollen oder auch nicht. Und das haben wir geschafft und deshalb wird das nie wieder in unserer Familie stattfinden. Und darüber bin ich auch sehr glücklich, was aber auch sehr, sehr viel Arbeit gekostet hat, muss man dazu sagen.
Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Gianni Jovanovic.
Sehr gerne.
Zu Gast bei Plus Eins.
Plus Eins. Die Antwort.
Bei der Antwort klären wir drängende Fragen des Lebens heute mit tatkräftiger Unterstützung von Sonja Eismann, Herausgeberin des Missy-Magazins. Hallo Sonja.
Hallo.
Und die Frage heute, die bringt unser Gast selbst mit. Gianni, dein Thema werden viele selber kennen, auch wenn es dich auf besondere Weise persönlich betrifft. Dir geht es um sprachliche Sensibilität in deinem familiären Umfeld, ne?
Ja, die Frage, die mich hier oft beschäftigt, ist tatsächlich, mein Vater reproduziert sehr viel, nicht nur mein Vater, viele in meiner Familie reproduzieren Sexismus, Homophobie, rassistische Punkte werden dort quasi reproduziert, obwohl sie selber von Rassismus betroffen sind. Das ist das, was mich dann immer wieder verzweifeln lässt. Und die Frage ist, wie kann ich meinen Eltern erklären und klar machen, dass sie einfach respektvoll und achtsam in ihrer Sprache sind, wenn sie über Menschen reden, auch wenn sie nicht im Raum sind. Das ist für mich entscheidend.
Sonja, fällt dir da was zu ein?
Ja, dazu fällt mir eine Menge ein und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Menschen kennen und was auch extrem belastend sein kann. Und ich glaube, die erste Frage, die alle erstmal für sich klären müssen, ist, wo ist meine rote Linie? Ja, also was höre ich mir noch an und wo sage ich dann, also hier geht's nicht weiter und da breche ich dann das Gespräch ab. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie die Beziehung zu den Eltern ist, wie wichtig das ist, was die Eltern selbst für Erfahrungen gemacht haben. Aber ich glaube, das müsste erstmal geklärt werden und dann, dann kann man sozusagen das Gespräch suchen. Und oft ist es ja auch so, dass diese Dinge ja sehr viel mit Gewohnheiten zu tun haben oder auch mit Ängsten. Also ich weiß zum Beispiel auch von Bekannten, wo die Eltern sehr christlich-religiös waren, dass die dann wirklich Angst hatten. Die waren wirklich in Panik, wenn ein Kind nicht getauft wird, dass es dann in die Hölle kommt. Mhm. Ja. Und das sind natürlich auch Dinge, die sehr tief verwurzelt sind, die vielleicht manche nicht nachvollziehbar sind, die aber natürlich auch gelebte Realität sind. Und da müssen wir erstmal versuchen, irgendwie da ranzukommen, zu gucken, was dahinter steckt und ja, vielleicht auch einfach andere Beispiele bringen. Ja, also wenn es um Homofeindlichkeit geht, dann kann man sowas bringen wie, wen kennt ihr denn? Was guckt ihr für Filme? Was kommt da vor? Was habt ihr für Vorurteile? Ein schönes Beispiel aus dem Tierreich, was das ist, Pinguine, die gemeinsam schwul als Pärchen von Heteropinguinen verstoßenes Ei aufziehen und ausbrüten. Ja? Also manchmal sind so ganz lebensnahe und auch irgendwie ja so lebensfrohe, lustige Dinge, die so ein bisschen besseres Klima schaffen können und einfach sozusagen auch den Blick auf die Situation verändern. Oft hängt es ja damit zusammen, dass es da wenig Austausch gibt. Oft gibt es auch wenig Nachdenken darüber. Also wenn es rassistische Sprüche gibt, dann ist es auch immer gut, sozusagen die runterzubrechen und zu fragen, woher weißt du das? Woher hast du da Zahlen? Was kennst du da genau? Wieso denkst du das? Und dann so ein paar Gegenbeispiele immer auf der Hand zu haben.
Gianni, wenn du dich zu Wort meldest, wovon ich einfach ausgehe, was kommt da zurück?
Also ich sehe erstmal ein Riesenfragezeichen, besonders bei meinem Vater. Meinen Eltern ist das ein bisschen schwierig, aber meine Kinder und meine Kindeskinder, die haben das schon sehr, sehr gut kultiviert. Ich möchte nur ein ganz kurzes Beispiel aus dem Alltag erwähnen. Meine Enkeltochter ist jetzt 10 Jahre alt und wir saßen alle irgendwie zu 10 in der Familie. Das ist jetzt schon ein bisschen etwas her, 1,5 Jahre ungefähr. Und sie lackierte mir die Fingernägel, während alle dort saßen. Also das wird dort akzeptiert. Und mein Vater erzählte irgendeinen rassistischen Quatsch von sich und hat meine Enkeltochter zu ihm gesagt, du Uropa, du redest gerade rassistische Scheiße, hör auf damit. Und dann habe ich mir gedacht, so in dem Moment, okay Gianni, that's it, der ist entmachtet, deine Enkeltochter weiß genau, worum es geht und sie hat es verstanden. Und das ist dann sozusagen der Gewinn dabei, wenn du siehst, dass die nächste Generation es verstanden hat.
Aber spätestens dann ist es genau ja auch es ist ja umso wichtiger, wenn die nächste Generation mit am Tisch sitzt, dass man da sozusagen nicht einfach Dinge so passieren lässt. Ne? Ansonsten kann man das ja mit sich selber ausmachen. Okay, das tut mir weh, das tut mir nicht weh. Aber ich kenne so die Reaktion, dass wenn man irgendwie den Finger in die Wunde legt und sagt, Moment mal, hier ist jetzt irgendwie, das ist ein bisschen schwierig, was du gerade sagst, dass dann so ein Wieso denn zurückkommt und das meine ich doch nicht böse. Wie reagiert man denn darauf? Weil den eigenen Eltern zum Beispiel zu attestieren, dass sie was explizit böse meinen, ist ja jetzt auch eher ungewöhnlich.
Ja, das ist sehr schwierig. Das kann auch wirklich zu sehr langwierigen Verwerfungen und Verletzungen führen. Dann kommt auch so ein Gefühl von Undankbarkeit und ich habe euch so lange aufgezogen und jetzt werft ihr mir solche Sachen vor. Und ich glaube, da ist es eben total wichtig, das ganz sensibel und vielleicht auch erstmal ein bisschen defensiv anzubringen, wenn man dafür die Geduld hat. Kommt natürlich auch immer schon drauf an, was das für eine Vorgeschichte hatte. Und eben klarzumachen, dass es nicht um sie als Person geht, sondern um sozusagen Sprachgebrauch, der sich so eingebürgert hat durch die ganzen Erfahrungen, ja, und das einfach so langsam anzugehen. Und manchmal brauchen diese Prozesse auch Zeit. Und ich glaube, im Endeffekt ist es so, wie Gianni gesagt hat, das ist ein Problem, das aussterben wird, weil die jüngere Generation ja also wirklich sehr bewusst ist und den Erwachsenen und den Großeltern immer in die Parade fährt. Und mit den Kindern ist ja oft die Beziehung angespannt, aber von den Kindeskindern wollen die Großeltern ja immer besonders geliebt werden. Und ich glaube, es ist ein ganz gutes Korrektiv, die damit einzubeziehen.
Und Sonja und Gianni, ihr habt beide schon Kinder. Kennt ihr umgedreht die Situation, dass euch eure Kinder wegen zum Beispiel sprachlicher Unachtsamkeiten ein bisschen zurechtweisen oder auf was aufmerksam machen?
Also ich bin ja immer sehr für korrekte Sprache zu haben. Das ist mir super wichtig. Und deswegen finde ich es total lustig, wenn meine ältere Tochter, der ich jetzt so ein bisschen was über das Gendern erzählt habe, dann sagt, Mama, du musst aber doch heißen SchülerInnen, wenn ich das mal kurz vergesse. Oder wenn einem dann so aus einem alten Kinderbuch ein Begriff, den man heute überhaupt nicht mehr korrekt findet, wenn der noch kurz durchrutscht und das Kind dann sofort dazwischen springt. Also das finde ich, da fühle ich mich irgendwie unangenehm ertappt, aber ich bin total dankbar im Nachhinein, dass ich da dieses Korrektiv im Haus habe.
Für mich und für meine Familie, gerade für die Jungen in der Generation, ist das schon relativ stark kultiviert. Selbst mein Sohn, der ja sehr super straight ist, so sage ich mal, sagt schon TeilnehmerInnen und KundInnen und bemüht sich vor allen Dingen auch immer sehr stark drum. Und das ist, glaube ich, das, was wir anerkennen müssen am Anfang, wenn Menschen Probleme damit haben, dies noch zu verändern. es spielt auch natürlich die Generation immer eine entscheidende Rolle. Sonja hat es gerade gesagt. Aber ich glaube, wenn Menschen, wenn man merkt, dass das Gegenüber es versucht, dann ist das schon wirklich mehr als die halbe Miete. Und das muss man den Menschen dann auch schon anerkennen und nicht immer dann in dem Fall vielleicht den Finger heben.
Also ich habe mir hier notiert von euch beiden schlauen Herrschaften, die Ursache sind oft Gewohnheiten und Ängste. Man selber sollte sich die roten Linien klar machen und darüber im Klaren sein, wann man vielleicht so ein Gespräch auch mal abbricht. Selber vorbildlich sein und vielleicht immer mal wieder auch auf das erfahrbare Umfeld hinweisen, auf das sich das ganze Sprachliche auswirken kann. Habe ich einigermaßen richtig zusammengefasst?
Das klingt wie ein perfekter Leitfaden. Schöner, als wir es jemals gesagt haben.
Gianni, Sonja, ich danke vielmals. Ich weise darauf hin, wenn Sie eine Frage haben, die wir hier besprechen sollten, dann schicken Sie uns doch eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Für heute sage ich vielen Dank, Sonja Eismann, die Herausgeberin des Missy-Magazins, war das hier für die Antwort. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch.
Tschüss. Tschüss, Sonja.
Ciao.
Gianni, wir haben eine neue Miniserie, die beschäftigt sich mit der Vorfreude. Gibt es irgendwas in naher oder ferner Zukunft, auf das du dich schon sehr intensiv freust?
Ja, sehr sogar. Ganz viele Dinge kommen, die wirklich mein Leben positiv beeinflussen werden. Darauf freue ich mich. Es kommt also privat, aber auch beruflich kommen ganz, ganz große Dinge oder sind große Dinge, die ich mir immer gewünscht habe, auf mich zugetreten, und darauf freue ich mich und darauf arbeite ich jetzt hinaus, damit es am Ende ein tolles Produkt wird.
Okay, das klingt nach großen Plänen, da werde ich nochmal nachhaken. An dieser Stelle möchte ich gerne auch dazu aufrufen, dass wir uns auch für Ihre Vorfreuden interessieren, plus1@deutschlandradio.de. Hier ist aber erstmal Carina Pesch mit dem ersten Teil unserer neuen Miniserie.
Klein. Vorfreude.
Groß.
Freude, Freude, Freude.
Kennengelernt haben wir uns
vor elf Jahren.
Vor 11 Jahren. Hm. Haben wir am Ende im November geheiratet. Hm. Freitag, dem 13. Und dazu kam dann eben auch noch Corona. Also das heißt, wir haben mit Masken geheiratet.
Bei uns war es ganz leer dann. Die Standesbeamtin war richtig festlicher als wir auf jeden Fall.
Also ich habe so ein Kapuzzi, wie ich ihn hier jetzt gerade trage, angehabt.
Also das war schon eine große Freude, so dass man endlich das wirklich mal festgemacht hat. Und das hat sich schon auch groß angefühlt, auch wenn es klein war. Es ging halt wirklich nur darum, dass wir halt heiraten. Kann niemand kommen. Und wir können leider nichts dafür, ist Corona.
Freude.
Habe ich mich jetzt speziell auf den Termin jetzt gefreut?
Ne, eher so vor Aufregung.
Also ich war sicher aufgeregt vorher und auch während der Hochzeit mehr, als ich es mir eingestanden habe. Das habe ich eigentlich hinterher erst gemerkt. Und ich hatte jetzt nicht unbedingt das Gefühl, jetzt, dass das jetzt irgendwie der größte Tag in meinem Leben wird oder irgendwie sowas.
Aber ich habe mich drauf gefreut, dass wir heiraten. Und deswegen hat es ja so gepasst. Deswegen war es ja echt gut, dass es so war, wie es war. Und deswegen haben wir auch diesen ganzen Klimbim alles abbestellt, ne? Die Rede und die Ringe und den Kuss und alles, weil es darum gar nicht ging. Es ging nicht um den Tag. Also es ist eigentlich eine Vorfreude auf das Verheiratetsein und nicht auf diese Zeremonie.
Willst du jetzt noch erzählen, was wir danach gemacht haben?
Uns erstmal gestritten oder was? Noch im
Nein,
Zimmer?
Nein, am Nachmittag.
Nee, erzähl du das doch.
Kannst du das schon erzählen?
Wir waren einfach noch bei Ikea. Wir dachten, andere Leute fahren in ihren Flitterwochen nach Schweden. Da können wir auch nach Ikea fahren und uns noch, was haben wir gekauft, Gardinenstangen. Bisschen spießig eigentlich, ne?
Lieber Gianni, vielen Dank, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das war und ist wirklich sehr ermutigend zu hören, wie du deinen Weg gegangen bist. Aufrecht gegen viele Widerstände und doch wirklich deine lieben Menschen nah bei sich haltend. Du erzählst diese Geschichte immer wieder und wieder, bist auch als Aktivist unter anderem für deine Initiative Queer Roma in Bildungseinrichtungen unterwegs und machst dich stark da eben gegen Rassismus, Homophobie, Stigmatisierung von Sinti und Roma. Und du musst dich da teilweise wirklich mit sehr, ich sag mal, einfachen Vorurteilen auseinandersetzen und machst es aber wieder und wieder. Ich frage mich da manchmal einfach so, wie schaffst du es, diese Kraft aufzubringen, ständig von Neuem anzufangen, ständig die Leute zu begeistern, ständig dich so vielen Fragen zu stellen, wenn dann auf der anderen Seite dann oft auch einfach manchmal rohe Vereinfachungen und Vorurteile kommen? Hm.
Also grundsätzlich bin ich überhaupt schon sehr froh, dass dieses Thema überhaupt es diskutiert wird und dass Menschen Fragen haben, auch wenn es zum Teil vorurteilbehaftete Fragen sind, zum Teil auch Rassismus reproduzierende Fragen sind. Grundsätzlich ist mir das schon wichtig, weil ich merke, dass es einfach gerade hier bei uns in Deutschland in der Gesellschaft sehr wenige wahre Informationen über die Community der Sinti und Roma gibt. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich das mache, weil es dann aus meiner eigenen Lebensrealität und aus meiner Expertise heraus herkommt und kann dann den Menschen dann wirklich durch eigene Erfahrungen, aber auch durch die wissenschaftliche Expertise, die ich besitze zu dem Thema, einfach auch helfen. Ich merke ja, wie dankbar die Menschen sind und Menschen schreiben mir und sagen zu mir, Gianni, glaube nicht, dass irgendjemand das so erklären kann wie du, obwohl wir trotzdem verstehen, dass diese Fragen dich teilweise triggern, aber du hast diese Kraft und diese Muse, uns das so beizubringen und dafür sind wir dankbar. Und das sehen Menschen. Das sehen Menschen. Und darauf kommt es an. Die Menschen sehen meinen Beitrag und die sehen auch manchmal auch meinen Kampf damit und können das, glaube ich, dadurch noch viel mehr anerkennen und annehmen, weil es vor allen Dingen auf einer emotionalen Basis passiert. Und das ist der Kanal, es über emotionale Sprache zu transportieren, damit Menschen auch einen Veränderungsprozess anstreben können und sie nicht von vornherein irgendwie versuchen, irgendwie mundtot zu machen oder sie anzugreifen, weil das bringt nichts. Wir müssen versuchen, einen friedlichen Diskurs auch bei schwierigen Themen, gerade bei schmerzhaften Themen wie Rassismus, aushalten zu können. Was für mich aber wichtig ist in diesem ganzen Diskurs darüber, auch mit Menschen, die nicht so viel Ahnung haben, ist, dass wir uns darauf einigen, dass dieses schmerzhafte Thema mit Achtung und Respekt geführt werden muss, selbst wenn wir in bestimmten Dingen anderer Meinung sind.
Es war ganz toll, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank, Gianni Jovanovic. Alles Gute für dich.
Danke.
Eine Empfehlung habe ich gerade noch für Sie, den zweiten Plus-1-Podcast dieser Woche. In unserem Geschichten-Podcast, da geht es um Jennifer Thege, die mit 38 Jahren zufällig in der Bibliothek ein Buch entdeckt, das ihr Leben auf den Kopf stellt. Es geht um NS-Verbrechen, ein dunkles familiäres Erbe und die Frage nach Schuld und Verantwortung.
Ich habe nicht gewagt, das Buch anzuschauen und zu öffnen und wirklich wieder in die Hand zu nehmen, sondern ich wusste, okay, das ist wie eine Art von Schatz, weil ich wusste so, so viele Dinge, die ich nicht wusste und immer dieses Gefühl hatte, da gibt es so viel verschlossene Türen, so viel, was ich hätte wissen wollen.
Hören Sie doch gerne rein in unseren zweiten Plus-1-Podcast. Hier an dieser Stelle war es das. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Otz Dreger. Passt Sie gut auf sich und andere auf. Bis zum nächsten Mal und ciao.